finde, er steckt gerade echt in einer Formdelle. Ich will es noch nicht Krise nennen, aber es ist schon eine Formdelle. Und Borussia Dortmund ist angehalten und die ganze Mannschaft vom BVB ist angehalten, ihren Top-Stürmer da wieder rauszubekommen, denn sie werden ihn brauchen.
Ja, 100%. Also, dass diese Delle, die er gerade hat, schon Sorge machen muss, da gebe ich dir recht. Bin auch der Meinung, dass die Teamkollegen, die Mitspieler da auch helfen müssen, ihm da rauszuhelfen. Und dann wird er auch wieder funktionieren, weil ich bin von seinen Qualitäten derart überzeugt. Das ist für mich einer der besten Stürmer, wahrscheinlich Top 3 Stürmer, Neuner dennoch in Europa derzeit.
Auf für Süd, der BVB-Podcast von Sky Sport. Mit Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
Der BVB spielt 1:1 gegen Leipzig und der Gewinner ist, herzlichen Glückwunsch, der FC Bayern München von diesem Wochenende. Patrick, oder wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Das kann man so sagen. Die beiden Verfolger lassen federn, also die Dortmunder und Leipzig, und die Bayern marschieren natürlich unaufhaltsam weiter. Aber wir haben jetzt eine Länderspielpause und ich freue mich schon sehr auf den 18. Oktober. Der Klassiker, kommen wir später nochmal dazu. Ja. Das wird ein ganz entscheidender Monat für den BVB. Du hast DFB-Pokal in Frankfurt, du hast wichtige Spiele in der Champions League und du hast vor allen Dingen den Klassiker, wo es echt drauf ankommt, ob du der Bayernjäger Nummer 1 bleibst oder ob du wieder federn lässt. Bin wirklich sehr gespannt.
Ich hätte sogar fast gesagt, entscheidender Monat für die Bundesliga. Denn was ich von den Bayern sehe, ist beeindruckend. So beeindruckend, dass ich mir da ein ganz klein bisschen Sorgen mache um die Wettbewerbsfähigkeit.
Olise, Kane, auf einmal fängt der Gnabry auch wieder an, voll zu funktionieren, spielt für mich die Stärkste. Läuft
der Vertrag ja aus, ne?
Genau, stärkste Saison irgendwie aktuell. Es ist total verrückt. Vielleicht ein bisschen schade für die Bundesliga, aber.
Ja, wirklich. Aber das ist schon beeindruckend, wenn du die siehst. Also, schon stark. Aber definitiv. Wir sind ja auf der Süd. Und zwar auf der Dortmunder Süd. Ja, die Bayern, das ist auch die Süd, oder? Also, die haben auch die.
Südtribüne, nicht Südtribüne.
Ja, eben. So, wir sind in Dortmund auf der Süd. Ich fand das Leipzig-Spiel, du hast den Dortmundern angemerkt, dass die das Spiel vorher in den Knochen hatten. Mhm. Also, und da habe ich mich dann wieder so gefragt, darf das sein? Also kann das sein, dass du tatsächlich dann noch dieses Champions-League-Spiel in den Knochen hast, bei dem ganzen Fitnesswahn von Niko Kovac? Aber dann habe ich mal zurückgerechnet, ne? Du spielst mittwochs abends gegen Bilbao, dann hast du den Donnerstag und den Freitag zum wieder runterkommen und dann musst du Samstag Nachmittag und eben nicht abends, sondern nachmittags dann schon wieder voll da sein. Das ist halt auch der kurzmöglichste Abstand, ne, zu so einem Spiel.
Und hast vor allen Dingen einen Gegner mit Leipzig, der das gar nicht hat, ne? Also die spielen ja gar nicht international. Ja. Das heißt, die haben natürlich die nötigen Körner, die können sich voll auf diesen einen Wettbewerb, gut, plus den DFB-Pokal natürlich konzentrieren und fokussieren. Das ist dann schon, glaube ich, ein Unterschied. Was ich aber finde, du warst ja im Stadion, Jesko, ich habe es am Samstag auf der Couch verfolgt, weil ich Freitag am Abend zuvor noch einen Field-Auftritt hatte in Hoffenheim gegen Köln. Übrigens auch ein richtig geiles Spiel mit 15.000 Kölnern. Ja. Wir wissen ja alle um die Fanfreundschaft Dortmund und Köln. Hat schon Spaß gemacht. Waren auch die ein oder anderen tatsächlich mit schwarz-gelben Schals unterwegs, also die da mitsupportet haben in Sinsheim. Aber hat mir das Spiel ganz entspannt angeguckt und muss zumindest sagen, defensiv hat der BVB jetzt nicht so wahnsinnig viel zugelassen. Ne? Also das war hinten eigentlich total in Ordnung. Nach vorne hat es vielleicht hier und da in den Phasen dann gefehlt, diese Durchschlagskraft. Aber unterm Strich, glaube ich, ein Ergebnis, was für beide Seiten so in Ordnung ist. Auch wenn das natürlich ein bisschen ärgerlich ist, weil es für den BVB vielleicht zu wenig ist. Nico Schlotterbeck hat das auch ganz klar gesagt. Wir haben uns da mehr vorgenommen. Wir wollten mehr rausholen. Und sind natürlich
du hättest sie halt distanzieren können. Ne? Du hättest sie distanzieren können. Du hättest an den Bayern enger dranbleiben können. Auch das war echt ein wichtiges Spiel. Zeigt dann vielleicht auch, dass die ganzen Lobeshymnen, und wir haben sie ja auch sehr gelobt, die Dortmunder, dass da immer noch Potenzial ist, Ausbaupotenzial, ne, beim BVB. Mhm. Also du hast schon gesehen, wenn sie gegen einen Gegner spielen, der so aggressiv und so gut verteidigt, wie es Leipzig gemacht hat, dann tun sie sich halt nach vorne immer noch ein bisschen schwer in der kreativen Entscheidungsfindung. Ne? Dann kommen eben doch wieder so ein paar Fragezeichen raus. Den Adeyemi haben sie echt gut aus dem Spiel genommen. Das hat auch David Raum in Zusammenarbeit mit seinen Leuten da auf der linken Abwehrseite von Leipzig gut gemacht.
Macht Adeyemi noch einen Fehlpass vor dem 0-1. Ne? Also Adeyemi in der Entstehung. Ne?
Ja, den Schlotterbeck dann ausbaden muss.
Ja.
Aber insgesamt gerade bei Adeyemi, wenn du siehst, der sprintet ja eigentlich fast nur, ne? Mhm. Ich kann das dann schon verstehen. Wäre halt dann mal die Frage gewesen, hättest du ihn nicht mal rausgelassen. Mhm. Ne? Also er startet ja wirklich jedes Spiel, auch zu Recht, weil er einfach unglaublich gut gespielt hat und effektiv vor allem gespielt hat in den letzten Wochen. Aber da stelle ich mir natürlich die Frage, ja, dann lasse ich ihn doch da mal 60 Minuten auf der Bank und bringe ihn die letzten 30, wenn die anderen auch schon müde sind.
Mhm. Ja, aber andersrum, wenn du sagst ja selbst, bei dem Run, bei dem Lauf, den er hat, und du setzt ihn auf die Bank, dann fragt sich wahrscheinlich auch jeder, was ist mit dem Kovac los? Also lass ihn noch von der Leine.
Wie du das machst, machst du es falsch. Ne?
Genau.
Aber man hat schon gemerkt, dass bei Dortmund die Körner jetzt nicht komplett im Speicher waren, sondern da schon einige rausgerollt sind.
Definitiv. Treffer erzielt hat ein Mann, den wir auch schon oft im Podcast thematisiert und besprochen haben, Jan Couto. Wie sagen wir es jetzt eigentlich? Jan Kaut.
Ich muss nochmal nach. Ich treffe ihn diese Woche.
Ja.
Und da werde ich das nochmal ganz intensiv
am Mittwoch hast du das
thematisieren.
Interview,
wir werden über nichts anderes sprechen, wir werden nur über die Aussprache seines Namens sprechen.
Ja, er selbst sagt tatsächlich, das ist auch in einer Audiodatei vom BVB zu hören, er sagt tatsächlich Jan Kaut. So, ne? Aber ist wahrscheinlich, das ganze Stadion ruft Couto, und wenn du jetzt anfängst, irgendwie Couto zu sagen, wahrscheinlich ist dem das völlig wurscht. Hauptsache, die Leute lieben den und er kommt gut an. Also bin ich aber wirklich gespannt, was er dir am Mittwoch sagt, wie er da ausgesprochen werden will. Aber nach vorne gut, nach vorne den Treffer gemacht beim 0-1 hängt er aber auch mit drin. Ne? Gerade in der ist er zu weit weg von Asan Wedraogo, fehlende Abstimmungsprobleme, keine Absprache, ne, das hat man da schon auch gesehen. Also
total.
Es bleibt dabei, er hat Akzente nach vorne, aber im Verteidigen fehlt es dann doch, ne?
Insgesamt, ja, das Gesamtpaket bei Jan Couto muss besser werden. Muss insgesamt einfach, er muss da stabiler sein, muss seriöser noch ein bisschen spielen. Du siehst halt in jeder Aktion, was da möglich ist. Auch oft mit dieser Dynamik, wenn er dann auch schön den Ball mal kurz ablegt und dann steil geht und dann den Ball bekommt. Du siehst eigentlich ganz viel. Er muss das jetzt nur noch endgültig und konstant auf den Rasen kriegen.
Mhm.
Dann ist er seine 30 wert.
Ja. Ja, es ist, ich habe es ja schon mal gesagt, es braucht ein bisschen Anlaufzeit. Das muss man vielleicht auch einem Spieler, der Brasilianer ist, der vielleicht ein anderes Temperament hat. Klar, der hat in Girona gespielt, in Manchester, der spielt, der kennt schon Europa, aber es ist dann schon nochmal was anderes, nach Dortmund zu kommen, in ein neues Land. Die Deutschen sind ja, da sind wir auch ein bisschen dafür bekannt, vielleicht ein bisschen distanzierter zu sein als der Spanier oder der Brasilianer. Aber es ist natürlich immer nicht so einfach. Du sagst es selbst, 25 bis 30 Millionen, dann sagen die Leute sofort, ach kommt, für das Geld muss der voll funktionieren und einschlagen.
Nein, muss er nicht, finde ich nicht. Aber er ist jetzt halt auch schon über ein Jahr da. Ne?
Mhm.
Also eine ähnliche Diskussion wird ja gerade über Florian Wirtz geführt, die ich absurd finde. Ich finde diese Diskussion absurd. Ich meine, die sind im ersten Drittel der Saison.
Zumal man Florian Wirtz nicht an Toren ausschließlich messen darf. Oder?
Gar
oder
nicht. Das ist einfach, das ist ein fantastischer Fußballer, und das werden die in England auch noch erkennen. Aber soll nicht unser Thema sein.
Ja.
Einer, der gerade ein bisschen im Formloch steckt, ist tatsächlich Serhou Guirassy.
Mhm.
Der hat zwar getroffen gegen Bilbao, da konnte er aber nichts für.
Mhm. Ja, stimmt.
Ich habe tatsächlich mal die Statistik bemüht, um mir mal so ein bisschen anzugucken, wie Serhou Guirassy seit dem Juve-Spiel agiert hat.
Mhm.
Weil das war für mich auffällig. Man muss immer im Hinterkopf haben, er hat in einem Spiel echt einen abgekriegt, jetzt war es, glaube ich, sogar gegen Juve, wo er einen richtig ordentlichen Pferdekuss mitbekommen hat.
An den Oberschenkel, hat er aber auch länger schon Schulterprobleme, mit denen er sich rumschleppt und auch rumträgt. Das wird natürlich nach außen nicht so offensiv kommuniziert, weil es immer nicht so gut ist, wenn Spieler oder wenn du irgendwo eine Schwachstelle hast und der Gegner das vielleicht weiß, aber Das muss vielleicht in die Bewertung auch mit rein. Aber schieß mal los. Du hast die Statistik, die genau. Echt spannend ist, ne?
Es ist, also klar, die Spielminuten sind geringer, weil da ist jetzt das Juve-Spiel nicht mit eingerechnet. Er hat danach 3 Spiele gemacht. Man kann das Juve-Spiel aber fast in der Bewertung schon mit dazu nehmen, weil das eigentlich schon das erste war, wo Dortmund 4 Tore schießt und keins davon kommt von Guirassy. Gut, den Elfmeter hätte er gerne gemacht, aber keins von diesen 4 Toren kam von Ciro Guirassy. Und er hat halt in den ersten Spielen 5 Tore geschossen, danach nur noch 1. Und das war das besagte gegen Bilbao, wo er von Sabitzer angeschossen wurde. Mhm. Er hat 2 Assists geliefert.
Jetzt auch am Wochenende. Vorher,
ne? Jetzt auch am Wochenende.
Gegen Leipzig.
Aber insgesamt, Querpass auf Koto. Insgesamt sind wir halt bei der Hälfte der Torbeteiligung seit dem Spiel. Und das ist schon krass, der Expected Goals Wert. Also ne, für alle, die noch nicht so drin sind in der Expected-Religion, die ja mittlerweile da von den Datenmenschen geführt wird. Expected Goals heißt nichts anderes als diese Tore, so viele Tore hätte er wahrscheinlich schießen können. Mhm. Ja, aufgrund seiner Chancen. Das war bis zum Juve-Spiel 5,24. Ja, also ein bisschen über 5 Tore in diesen Spielen. Nicht pro Spiel natürlich, sondern verteilt über diese Spiele.
5 gemacht?
5 gemacht. Mhm. Ja. Und danach hatte er tatsächlich nur noch 0,58. Also nicht mal, also eigentlich knapp ein halbes Tor, was es statistisch gibt, aber natürlich nicht in der Realität. Das ist schon brutal wenig. Und da sieht man zum Beispiel auch die Schüsse pro 90 Minuten. Vorher hatte er 4,6, danach hatte er nur 1,4. Ballaktion pro 90 Minuten, 41:30. Zweikampfquote ist runtergegangen. Das sind schon alles, das sind wirklich alles Zahlen, die zeigen eine kleine Formdelle.
Mhm. Zweikampfquote finde ich auch interessant, ne? Von 52% auf 40 runtergegangen.
Ja, und
da sage ich dir, das macht wahrscheinlich auch psychologisch was, wenn du weißt, irgendwie Schulter, Oberschenkel, ich muss da gerade durch.
Absolut.
Sicher nicht einfach. Ich bin ein Guirassy Fan und ich mache jetzt auch mal den Guirassy-Anwalt, habe ich das letzte Mal schon gemacht bei meinem Call, wo es um den Juve-Elfmeter geht. Ich bleib dabei, Jesko, weil viele Leute da draußen gesagt haben, der Guirassy stellt sich über die Mannschaft, da wird zu viel reininterpretiert, was will der eigentlich, der Reporter, was erzählt er da für einen Käse? Ich sag dir, das macht psychologisch was mit einem Spieler der Marke, der Sorte Ciro Guirassy, wenn du der Weltklasse-Spieler, die Lebensversicherung, so betont es Kovac immer, im Kader bist, dein wichtigster Spieler. Und dann darfst du auf einmal vor einem Millionenpublikum nicht mehr die Elfmeter schießen, wirst öffentlichkeitswirksam auch ne vor den Zuschauern und TV-Geräten nochmal klar und deutlich zurückgepfiffen, dass der Rami schießen soll, auch wenn das so abgesprochen ist. Ich bleib dabei, dass sich Kovac da keinen Gefallen getan hat, weil, und das ist nicht zu viel reininterpretiert, weil solche Spieler, die musst du, auch wenn es Superstars sind, die musst du streicheln, den musst du sagen, hey Junge, den nächsten nimmst du wieder und machst den rein. Natürlich, wenn er jetzt 4, 5 Elfmeter in der Reihe verschießt, dann ist ganz klar, dass der denn nicht mehr schießen soll und darf. Aber er hat 2 verschossen in seiner Zeit beim BVB und dieser Wechsel in Turin, ich glaube, dass das nachhaltig was bei ihm gemacht hat. Und dann darfst du auch nicht vergessen, Fabio Silva, lange verletzt gewesen, diesen Backup gab es nicht. Es gab nicht die Möglichkeit für Ciro Guirassy mal durchzuschnaufen, mal rauszugehen.
Nein, in Mainz ist er rausgegangen. Ne? Also da hat er auf der Bank gesessen.
Genau, in Mainz ist er rausgegangen. Da hat es dann auch funktioniert ohne ihn, das ist richtig. Aber ich sag dir, das macht einfach was mit einem Spieler. Ist meine persönliche Meinung und auch das Gefühl, was ich aus einigen Gesprächen so im Umfeld rausgenommen habe oder rausgehört habe.
Ich kann mit solchen, also mit so einer Sensibilität kann ich ehrlich gesagt im Profifußball nicht so viel anfangen. Ich kann das verstehen, dass man da mal kurz verschnupft ist und sich darüber ärgert, dass man jetzt den Elfmeter nicht schießen darf. Aber wenn nach so einer Aktion dann meine Zahlen so runtergehen, dann darf das nicht an dieser Aktion liegen, finde ich. Also das darf dafür nicht die Begründung sein. Ich persönlich würde das auch gar nicht als Begründung hernehmen. Es kann einfach sein, dass er jetzt einfach mal 3, 4 Spiele ein bisschen durchhängt. Jetzt kommt eine Pause, vielleicht tut die ihm gut und er schießt danach in München 2 Tore. Ja, das traue ich ihm hundertprozentig zu, weil ich ihn auch, wenn er fit ist, in der absoluten Weltklasse sehe. Aber mir ist das, und ich habe diese Zahlen angefordert, weil es mir halt in den letzten Spielen wirklich deutlich aufgefallen ist, dass er weniger effektiv war, was auch gar nicht nur an ihm liegen muss, sondern was auch an der Spielhaltung und an der Spielgestaltung der Mannschaft liegen kann. ne, dass die eben es nicht mehr schaffen, ihn in den Bereichen, in denen er stark ist, dann auch so richtig in die Show zu bringen. Weil die Tore, wenn du überlegst, wie sie gefallen sind, ne, sie sind halt oft nach Fehlern des Gegners gefallen, die du provoziert hast, wo es dann schnell nach vorne ging, oder eben Konter. Ja, über einen Adeyemi, über einen Brand, wo sie dann teilweise richtig stark gekontert haben. Und das ist dann halt nicht unbedingt die Stärke von Serhou Guirassy. Ne? Der hat ja den Ball schon ganz gerne am Strafraum irgendwie serviert, dass er dann auch schnell zum Abschluss kommen kann. Hm. Das zeigen dann auch die Schüsse pro 90 Minuten, ne? Von 4,6 auf 1,4. Das ist schon, das finde ich sogar fast bedenklich.
Hm. Eben mal geguckt, Jesko, wo er eigentlich mit Guinea spielt. Er hat immer ganz große Reisen vor sich. Am 9. Oktober in Mosambik. Im Übrigen war ich da schon mal.
In Mosambik?
Richtig, also wirklich ein richtig geiles Land und Reiseziel.
Warst du auch im Stadion?
Ich war in Mosambik leider nicht im Stadion, ne.
Okay.
Aber ich habe tatsächlich so mit ein paar Jungs und Mädels auf dem Bolzplatz gekickt. Das war im Sommer, das war eine Reise damals noch im Studium. Ich habe ja in Südafrika studiert und dann haben wir eine Rundreise gemacht, Botswana, Sambia, Simbabwe und auch unter anderem Mosambik. Und das war wirklich richtig toll. Und vor allen Dingen auch sehr durch die portugiesische Geschichte und Kolonialgeschichte. Ja. Natürlich auch viele Portugal-Fans da am Start, die dann auch natürlich Ronaldo und anderen die Daumen drücken. Aber das ist interessant. In Mosambik gegen Guinea und dann in Guinea gegen Botswana am 14. Oktober. Also der hat wieder weite Reiseziele vor sich.
Ja, vor allem da muss er wieder zurückreisen, ne? Und am 18. geht es dann gegen den FC Bayern. Ist jetzt auch nicht die beste Vorbereitung.
Vier Tage später. Ja. Das ist wirklich verrückt.
Aber ja. Ziehen wir nochmal ein Fazit zu Guirassy, weil ich finde es tatsächlich, ich fand es sehr auffällig in den letzten Spielen, deswegen habe ich es mir auch vorgenommen. Und ich finde, er steckt gerade echt in einer Formdelle. Ich will es noch nicht Krise nennen, aber es ist schon eine Formdelle. Und Borussia Dortmund ist angehalten und die ganze Mannschaft vom BVB ist angehalten, ihren Top-Stürmer da wieder rauszubekommen, denn sie werden ihn brauchen. Aber wenn du siehst, dass er wirklich nur noch über drei Torschüsse weniger pro 90 Minuten hat, über 11 Ballaktionen weniger pro 90 Minuten hat und Expected Goals seit Juve 0,58, wo er vorher 5 hatte, dann müsste schon ein paar Alarmglocken angehen.
Ja, 100%. Also, dass diese Delle, die er gerade hat, schon Sorge machen muss, da gebe ich dir recht. Bin auch der Meinung, dass die Teamkollegen, die Mitspieler da auch helfen müssen, ihm da rauszuhelfen, rauszuziehen, ihm da auch zuarbeiten müssen in den nächsten Wochen und dass es auch ganz wichtig ist, dass Niko Kovac, dass er vor allen Dingen fit bleibt, dass er stabil bleibt, dass er das mit der Schulter hinbekommt, dass das mit dem Oberschenkel dann auch ganz auskuriert ist, dass er vielleicht jetzt nicht, auch wenn das ihm immer eine Ehrensache wahnsinnig wichtig ist, für Guinea zu spielen, da vielleicht auch nicht dann zu viele Körner liegen lässt, auch wenn das natürlich immer nicht so einfach ist, dass er das Bayern-Spiel ja schon auch im Hinterkopf hat. Und dann wird er auch wieder funktionieren, weil ich bin von seinen Qualitäten derart überzeugt, das ist für mich einer der besten Stürmer, wahrscheinlich Top-3-Stürmer, Neuner dennoch in Europa derzeit.
Ich würde sagen, in Europa oder Bundesliga?
Nee, in Europa, finde ich. Also nicht Bundesliga, in Europa. Harry Kane ist da ganz klar die Eins. So, wahrscheinlich kommt dann, gut, klarer Neuner ist jetzt in dem Sinne vielleicht Usman Dembele auch nicht, aber dann kommt natürlich oder ist gemeinsam diese Kategorie. Mhm. Robert Lewandowski, klar, und dann, klar, bist auch beim Erling Haaland. Natürlich ganz viele Jungs von der Qualität, aber für mich ist Serhou Guirassy schon sehr weit oben dabei und ich bin auch der Meinung, wenn der bei einem Club wie Barcelona, wie Real Madrid spielen würde, wie City spielen würde, dann hätte er wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Ausstrahlung, Wertschätzung, als es vielleicht beim BVB der Fall ist. Aber insgesamt 58 Pflichtspiele für den BVB bestritten, seit er hingewechselt ist, 44 Tore, 12 Assists. Dass es unterm Strich natürlich Weltklasse ist, ist klar, aber
fast in jedem Spiel eine Torbeteiligung, das ist schon brutal.
Das ist schon stark, ja. Aber ich gebe dir recht, die Formdelle, die muss Sorgen machen und bin echt gespannt, wie er da rauskommt und wie der BVB da vielleicht auch mithilft, dass Serhou Guirassy da rauskommt, dass er da rauskommen kann und wird, davon bin ich aber überzeugt.
Wer keine Formdelle hat, ist Nico Schlotterbeck.
Ja, richtig.
Das wäre auch schwierig. So viele Spiele hat er noch nicht gemacht in dieser Saison. Beeindruckend, wie er zurückgekommen ist. Das haben wir schon festgestellt. Und dann kam natürlich direkt das Thema, ja, wann verlängert er denn eigentlich beim BVB? Viele haben das nur noch als Formsache betrachtet. Das scheint aber keine Formsache zu sein. Ihr habt das auch im Transfer-Update. Herzlich willkommen zurück wieder. Unser Transfer-Update bei Sky Sport News seit Oktober wieder da. Mhm. Und ihr habt euch direkt Schlotterbeck vorgenommen.
Mit einem neuen Sendeplatz übrigens, also immer montags, XXL-Folge, aber jetzt neuerdings donnerstags, nicht mehr Freitag, weil wir Freitag ja den großen Flutlicht-Freitag haben, ja, die Spiele alle bei uns live am Freitag und deshalb wollen wir das so ein bisschen entzerren und den Donnerstag als neuen zweiten Sendeplatz reinnehmen, also schauen wir mal, wie das von euch angenommen wird, genau, aber haben natürlich diese Chance genutzt, gleich zum Auftakt am 6. Oktober, am Montag, die Zukunft von Schlotterbeck mal genauer zu beleuchten. So Selbstläufer, Formsache. Im Übrigen sind das so auch Worte gefallen im Umfeld von Nico Schlotterbeck. Bin eigentlich auch davon ausgegangen, dass es tatsächlich etwas schneller gehen wird, weil die Wertschätzung für beide Seiten einfach enorm groß ist, weil Schlotterbeck weiß, was er in Dortmund hat, weil er grundsätzlich total happy ist beim BVB, weil er natürlich auch weiß, dass er das Gesicht dieses Vereins ist, dass er zu einem Future Captain aufgebaut wird und dass er vor allen Dingen, und das braucht er, bei einem Verein spielt, 20, 25.000 auf der Süd, immer Alarm, immer Action, immer emotional, dass das auf ihn rüberschwappt und andersrum und dass er ein Liebling ist in Dortmund. Das ist klar. So, deswegen hat der BVB schon wahnsinnig viele Argumente auf seiner Seite. Sebastian Kehl, Lars Ricken haben ihm mittlerweile auch ein unterschriftsreifes Vertragsangebot hingelegt, nach unseren Infos, das eigentlich auch so weit ausgehandelt ist in Sachen Gehalt, in Sachen Laufzeit bis 2030. Gehalt soll er über 10 Millionen Euro verdienen und zu den Top-Verdienern gehören mit Niklas Süle und mit Gregor Kobel. Das ist alles schon gut, sehr wertschätzend, so heißt es intern beim BVB, das Angebot. Mhm. Aber er zögert halt noch ein bisschen und er hat ja gesagt auf meine Nachfrage letzte Woche Champions League, dass es nicht so schnell gehen wird, also nicht in der Länderspielpause passieren wird, dass er einfach nochmal ein bisschen gucken will, wo es hingeht und das ist halt ganz entscheidend. Nico Schlotterbeck kann sich weiterhin sehr gut vorstellen, beim BVB zu verlängern und was heißt, ich lege mich fest, das ist vielleicht zu viel, aber ich gehe auch sehr davon aus, dass er am Ende beim BVB unterschreiben wird, aber da müssen alle auch realistisch sein und alle auch wissen, was im Sommer passiert beim FC Bayern mit Dayo Upamecano. Der Vertrag läuft aus. Bei Real Madrid läuft Antonio Rüdiger aus. Der FC Barcelona sucht Liverpool, wo zum Beispiel Mark Van Dijk von Crystal Palace ein Kandidat ist. Genau,
Van Dijk auch irgendwann mal so seinen Abschied feiern wird. Ne?
Ja, also das sind alles natürlich Clubs, zu denen Schlotterbeck passen würde. Das sind alles Clubs, die ein gewisses Interesse haben. Und deshalb ist es völlig legitim, dass Nico Schlotterbeck sagt, ey, ich will kompetitiv sein, ich will hier mit dem BVB erfolgreich sein. Er hat im Übrigen auch ein sehr gutes Interview in der WAZ gegeben, wo er, ich glaube vor zwei Wochen, schon auch mal gesagt hat, natürlich ist diese Situation jetzt eine andere, als wenn man auf Platz 11 steht, ja, also wo es nicht mal klar ist, spielst du Champions League, spielst du nicht Champions League. Also das ist dem natürlich schon auch wichtig, die sportliche Perspektive und die Weiterentwicklung. Und deshalb sitzt er gerade am längeren Hebel, im Driver's Seat, wie man das vielleicht so oft sagt, und hat mit seinem Beraterteam, Björn Etzel, Robert Schneider und Co., hat er natürlich gerade auch sehr gute Karten, ein Stück weit Druck auf den BVB auszuüben. Bin gespannt, wie das Thema ausgeht. Was glaubst du?
Ich glaube, dass er verlängert, weil die Entwicklung positiv ist beim BVB. Wenn es da jetzt nicht einen ganz großen Setback gibt und sie jetzt noch irgendwie plötzlich unter die Champions-League-Ränge abrutschen und sie sich alle wieder selbst zerfleischen im Verein, wo er dann plötzlich sagt, boah Leute, habe ich keinen Bock mehr drauf, ich mache was anderes, kann ich mir nicht vorstellen, dass er nicht verlängern wird. Doppelte Verneinung. Also er wird verlängern. Ich finde das legitim, da nochmal abzuwarten. Aber er sieht ja auch die Entwicklung aktuell und er fühlt halt auch die Wertschätzung auch im Stadion. Ne? Genau. Wie viele Schlotterbeck-Trikots ich da sehe, wie viele Fans ich da sehe. Das sind schon klare Zeichen auch an ihn. Und da halte ich ihn auch für so einen Typen, der jetzt nicht unbedingt der letzten Million hinterherläuft, die bezahlt wird er hier auch gut, sondern dass er dann gerade auch in dieser ersten Phase, er ist ja eigentlich immer noch in der ersten Phase seiner Karriere, wenn ja, wir eine 100%. Karriere mal in drei Phasen einteilen, ist er für mich immer noch in der ersten Phase seiner Karriere und da würde es für mich eher Sinn machen, bei Borussia Dortmund zu verlängern.
Aber siehst du, das ist, also wie meinst du das mit der ersten Phase der Karriere? Findest du nicht, dass die schon rum ist? Ausbildung, ja, Freiburg, ja, der nächste Step, Nationalspieler, ja, eine WM-Teilnahme, ja, schon hinter sich.
Eigentlich hast du recht, ja. Sagen Oder? Wir das Anfang der zweiten Phase.
Hm. Ja, 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 ja.
Sagen wir Anfang der zweiten Phase seiner Karriere. Und da würde ich es ihm, glaube ich, gut tun, beim BVB zu bleiben. Mhm. Danach kann man immer noch mal gucken. Zu gut München, tun. Also nach München zu gehen, das wäre spannend.
Das wäre spannend.
Ich sag mal, spannend, wenn ich sage, das fände ich. Das,
wenn du das kacke findest.
Ja, wenn ich es kacke finde, ja. Weil es ist diplomatischer. Aber was heißt, ich finde es nicht kacke. Ich habe da gar keine Meinung zu. Aber wenn ich mir das Gesamtpaket Nico Schlotterbeck angucke, und dann geht es ja auch so ein bisschen um Glaubwürdigkeit. Ich habe ihn ja auch schon mal interviewt. Da hat er auch ganz klar gesagt, also ihm liegt was an diesem Verein Borussia Dortmund. Er identifiziert sich damit. Und dann gehst du nach München. Und dann machst du den Götze, hätte ich fast gesagt. Mhm. Kann man machen, dann kann man das auch als mutige Entscheidung interpretieren.
Ja.
Aber irgendwie sehe ich das nicht so richtig.
Kann ich mir auch nicht vorstellen. Wenn, dann glaube ich, er wird dann nochmal was anderes machen wollen und dann echt irgendwo gucken in die Richtung Liverpool oder Real Madrid. Ich meine, wenn Real Madrid irgendwann wirklich ernsthaft anklopfen würde, dann ist es bei jedem Spieler so. Wobei er auch schon gesagt hat, wenn ich den Rest meiner Karriere in der Bundesliga gespielt habe, dann mache ich einen Haken dran und dann ist das völlig fein. Also er ist jetzt auch nicht unbedingt der Typ, der aufs Ausland schielt, der irgendwo im Ausland spielen muss.
Ist auch junger Papa. Ne?
Junger Papa,
Umfeld. Gibt viele Faktoren, die so einen weiten Schritt jetzt eher unwahrscheinlicher machen. Aber, und du hast es gerade gesagt, ne? Wenn Real Madrid anklopft, dann macht man die Tür auf. Und hört sich zumindest mal an, was sie zu erzählen haben.
Klar. Ja, und ist auch deren gutes Recht, also auch das Recht der Berater natürlich, einfach nur den Job zu machen und sich alles anzuhören, ein Stück weit abzuwarten.
Klar.
Was jetzt dann auch nicht heißt, dass man dem BVB gegenüber keine Wertschätzung bringt. Also wird noch ein bisschen dauern.
Es ist ein Business.
Ja, und klar. Ja. Klar. Am Ende wollen alle partizipieren. Was aber ganz interessant ist, Jesko, Nico Schlotterbeck ist natürlich wie 5 oder 4 weitere Teamkollegen vom BVB, Metscher, Bayer, Anton und Adeyemi bei der Nationalmannschaft dabei. Und es gibt einen Wunsch von Nico Kovac an Julian Nagelsmann. Gegen Luxemburg vielleicht ein paar Minuten in Sinsheim. Und dann kann er meinetwegen in Belfast volle Kanne spielen, damit er dann fit und motiviert zurückkommt zum Klassiker. Ich finde es ganz, ganz interessant, weil wir das letzte Woche ja schon angeteased haben und gesagt haben, der Kovac ist wahrscheinlich nicht ganz so happy, dass er direkt dabei ist und schon voll spielen kann. Also damit bestätigt sich das, was wir
Ich meine, ist ja auch logisch. Haben, ne? Ich meine, der kommt gerade aus einer ewigen Verletzung zurück, spielt gut, klar, aber ist jetzt, eigentlich ist es genau so, und ich habe da auch nochmal mit einer medizinischen Abteilung drüber gesprochen, es wäre jetzt eigentlich genau die Phase, wo du jetzt wieder ein bisschen runterfahren kannst, die Muskeln nochmal ein bisschen runterfahren kannst, die natürlich nach so einer langen Zeit dann auch schnell mal reagieren, wenn du sie voll belastest wie in den Spielen. Von daher, aber das werden sie bei der Nationalelf auch wissen. Und da glaube ich nicht, dass sie Nico Schlotterbeck jetzt in Luxemburg auf den Opferaltar legen werden, nur um da zu gewinnen. Das sollten sie auch ohne ihn schaffen.
Das ist so. Das denke ich auch. In Sinsheim und in Belfast. Übrigens bin ich dann 3 Tage in Heidelberg. Da freue ich mich, weil Sinsheim, Heidelberg ist nicht ganz so weit entfernt.
Oh ja, Heidelberg ist auch, glaube ich, richtig schön. Ich war ja neulich in Würzburg. Das war auch richtig schön.
Ach, sehr schön. Ja, das sind dann
immer ganz coole. Hat nichts damit zu tun, aber ich wollte es mal sagen.
Nö, aber es ist beides eine sehr, sehr schöne Ecke auf jeden Fall. Ja. Da freue ich mich drauf.
Ja, einer, der nicht bei der Nationalelf dabei ist, ist Pascal Groß. Darüber haben wir in den letzten Wochen schon mal gesprochen, dass der einfach gerade nicht so in das System passt oder in die Intensitätsanforderungen von Nico Kovac passt. Pascal Groß ist ja eher ein Spieler, der sich richtig wohlfühlt, wenn die eigene Mannschaft in der gegnerischen Hälfte steht. Dieses hochintensive Anlaufen, überall viel Geschwindigkeit, das ist halt nicht so 100%ig seins. Ne?
Nee, 100%. Und deswegen spielt er gerade auch nicht so viel unter Kovac.
Möchte ich auch noch mal ganz kurz sagen, bevor wir auch kritisch darüber sprechen, über seine Situation sprechen, der ist ein fantastischer Fußballer.
Ja, wirklich. Das ist ein, gibt's keine zwei Meinungen.
Ein Wahnsinnsfußballer. Und ich behaupte jetzt mal, er wird ja manchmal so ein bisschen mit Toni Kroos verglichen, einfach von der Spielart her. Er hat nicht die Klasse von Toni Kroos am Ende. Da ist er wahrscheinlich auch so reflexiv, dass er das auch sehen wird. Aber wenn ein Toni Kroos nicht bei einer Mannschaft wie Real Madrid gespielt hätte, die eben diesen dominanten Fußball halt auch viel gespielt hat, kann ich mir vorstellen, dass der da eventuell auch größere Probleme gehabt hätte. Mhm.
Ja, also
gehst du mit, oder?
Ja, doch. Die ähneln natürlich, ne, du sagst es ja völlig richtig, man kann jetzt einen Pascal Groß nicht mit Toni Kroos vergleichen, weil das einer der größten Fußballer aller Zeiten ist in Deutschland. Aber trotzdem gebe ich dir recht und ich weiß, was du meinst. In der Anlage, in der fußballischen Anlage, beide jetzt nicht das größte Tempo.
Kein Sprinter.
Kein Sprinter, aber eine wahnsinnige Übersicht, eine Ruhe am Ball, selten Fehlpässe, kann so ein Spiel auch mit sich und an sich reißen.
Ist Pascal auch gegen Groß Leipzig super. In der Endphase eingewechselt, ne? Mhm. Auch direkt kurz nach der Einwechslung, direkt eine gute Aktion. Direkt einen guten Querball gespielt.
Sollte im Übrigen auch Jesko gegen Bilbao eingewechselt werden. Er stand schon quasi bereit, aber genau in der Phase, als Bilbao dann das Tor gemacht hat und gedrängt hatte auf den Ausgleich, hat dann Niko Kovac gesagt, der Junge, das passt jetzt gerade nicht, ich muss jemand anderen reinbringen und hat dann seine Entscheidung nochmal revidiert. Ne? Ist dann auch stark vom Trainer, das dann irgendwie zu sehen, zu erkennen, dass das vielleicht nicht die richtige Einwechslung in dem Moment wäre. Aber der Wechsel hat sich dennoch bezahlt gemacht, weil er kam natürlich auch in eine Phase zum BVB, wo Ballbesitzfußball gespielt werden sollte, unter Nuri Sahin. Er hat in den anderthalb Jahren jetzt wirklich auch sein Können unter Beweis gestellt, hat viele gute Spiele beim BVB gehabt, hat jetzt auch eine überschaubare Ablöse gekostet mit rund 7 Millionen Euro, was die ganze Situation aber eben spannend macht. Das haben wir auch im Transfer-Update am Montag mal genauer unter die Lupe genommen. Er hat ja einen Vertrag, der im Sommer ausläuft. Wie im Übrigen auch die Verträge von Brandt, von Süle und von Can. Es gibt aber eine Option, die in dem Vertrag verankert ist. Letztens habe ich gesagt, eine vereinseitige Option. Das ist so nicht ganz korrekt vom Wording her. Es ist schlichtweg eine Option, wenn er gewisse Spiele macht, wenn er eine gewisse Anzahl an Einsätzen hat in dieser Saison und er auf diese kommt, dann würde sich der Vertrag automatisch verlängern. Aktuell sieht das recht unwahrscheinlich aus, dass er das schafft. Er kann aber immer noch auf diese Anzahl an Spiele kommen. Klar ist bei der ganzen Geschichte aber auch, Jesko, wer Pascal Groß kennt, selbst wenn er jetzt hier mit Ach und Krach auf diese Spiele käme und der Vertrag sich automatisch verlängern würde, ist der schon so kompetitiv und das hat er schon auch selbst mal offen gesagt, der will spielen, der will wichtig sein, der hat jetzt nicht den Anspruch für sich ein Bankdrücker zu sein und deshalb ist er gerade auch mit der Situation so unzufrieden. Er hat nämlich für sich normal, ist ja jetzt auch nicht der Allerjüngste, biegt auf die letzten Jahre seiner Karriere zu. Er ist im letzten Drittel, wenn du das so willst, genau. Auch im letzten Drittel, genau. Der will natürlich zur WM, das ist ein großer Traum. Und Nagelsmann mag ihn total. Sandro Wagner war ein Riesenfan, der jetzt nicht mehr beim DFB da ist, aber weil er gerade auch wie ein Trainer denkt, hat er immer einen sehr guten Austausch zu den Co-Trainern, zum Trainer selbst gehabt. Das ist natürlich sein großes Ziel, da hinzukommen. Und wenn der jetzt bis zum Winter gar nicht mehr spielt oder eben diese Rolle hat, dann würde ich auch nicht ausschließen, dass im Winter Pascal Groß nochmal sagt, ey, wenn Verein X anklopft und es macht Sinn für mich, dass ich vielleicht sogar gehe. Also das wird sicherlich nochmal interessant.
Ja, absolut. Sehe ich auch so. 16 Scorer hat er übrigens in der vergangenen Saison gesammelt. Mhm. Das darf man nie vergessen. Ne? 15 Wahnsinn. Vorlagen, wettbewerbsübergreifend ein Tor gemacht. Das darf man bei der ganzen Diskussion nicht vergessen. Mhm. Der war schon gerade in der Endphase echt ein wichtiger Spieler für den BVB.
Zumal sie im Übrigen, das ist vielleicht nochmal ganz interessant, der Zusatz damals, also es war jetzt nicht Teil oder nicht versprochen, aber es war schon auch ein bisschen Teil der Gespräche, dass sie intern auch nachgedacht und überlegt haben, wenn Pascal Groß irgendwann mal beim BVB oder aufhört oder nicht mehr weiterspielen sollte, dass das natürlich auch ein Mann ist, den du vielleicht irgendwann perspektivisch einbinden könntest in Sachen.
Ja.
Ne? Er will Trainer werden, er will die Ausbildung machen, er will die Lizenz holen. Das ist natürlich auch eine Überlegung, die sie da im Verein haben, auch wenn es jetzt nicht konkret ist oder da schon über gewisse Themen gesprochen wurde, aber so ein gewisser Anschluss Pascal Groß, BVB, das ist intern zumindest auch ein Thema, was durchaus reizvoll für beide Parteien sein könnte.
Ist auch einer, der sich ganz viel mit Fußball beschäftigt, übrigens auch nebenher. Ne? Es gibt ja auch Fußballer, die haben Fußball neben dem eigenen Spielen, haben die nichts am Hut, die gucken nichts oder so, das interessiert die gar nicht so sehr. Aber es gibt halt auch so Fälle wie Nick Woltemade, der ist auch fußballverrückt,
hat er mal erzählt.
Und eben Pascal Groß, der auch sagt, der guckt ganz viel, interessiert sich dafür, das finde ich, also wenn ich Fußballprofi bin, ich gehe da fast mit so einer Erwartung rein, dass einer dann sich auch damit neben dem eigenen 90 Minuten auch mal ein bisschen auseinandersetzt. Finde ich sehr interessant.
Übrigens geil, Nick Woltemade, gab es ja auch in der Vergangenheit schon Videos, ne, wo er irgendwelche U19-Europameister von 2007 oder Schieß mich tot oder von U21-Europameister von, ich habe jetzt die ganzen Zahlen nicht im Kopf,
2009,
genau, ja, 2009.
Die kriege ich auch, die kriege ich auch hin, wenn du mir das Bild zeigst, dann
raffst ich die runter. Bönig und sowas dabei, also ein Spieler dabei, wo du, ja, kriegst du ja auch alle hin. Also das fand ich aber schon sehr beeindruckend.
Das war meine Hochzeit an Fußballinteresse.
Also weißt, wo ich wirklich alles verschwungen habe. Wenn du sagst, du hast alles verschlungen, kennst du noch, jetzt driften wir ab, aber kennst du noch die, wie hat man sie genannt damals, diese Perspektivmannschaft für die WM 2006?
Ja, klar. Team 2006 hieß
die. Team 2006.
Weißt du, wer da auch ein Spiel gemacht hat?
Da waren so geisteskranke Legenden dabei.
Unser Kollege Torben Hoffmann hat da ein Spiel gemacht, soweit ich weiß.
Wirklich, ja?
Ich glaube, ja.
Das ist ja Weltklasse. Also da waren Spieler dabei. Warte mal, da muss ich jetzt mal gucken.
Guck das mal nach, aber das habe ich jetzt natürlich nicht vorher recherchiert, weil ich nicht wusste, dass du mir mit dem Team 2006 kommst.
Das erste Spiel fand 2002 statt. Hildebrand, Lense, Kern, Friedrich, Fahrenhorst, Wenzel, Meichelbeck, auch geil. Kotzen jetzt. Dabrowski, Down, Birovka, sag ich schon, Birovka.
Also soll ich den Torben mal live anrufen hier im Podcast?
Ja, ruf ihn mal an.
Also ich guck das mal. Vielleicht geht er dran. Ich guck mal schnell.
Ja, mach mal, das ist eine gute Idee.
Du kannst noch mal ein paar vielleicht vorlesen. Warte mal, ich habe gestern noch telefoniert.
Torben, dich kennt, früher bei Eintracht Frankfurt gespielt, bei 60 in Leverkusen gespielt.
Ja, mach Eigentor mal. Eigentor geschossen gegen die Bayern. Warte, ich mach mal.
Ja, stimmt. Da waren auch Legenden dabei. Patrick Helmes, Christian Gentner, Marcel Schäfer, gut klar, Roman Weidenfeller. Ja. Mustafa Dogan, Marco Engelhardt, Fabian Ernst, Ingo Hertsch, Tobi Rau. Das finde ich schon richtig geil. So, komm, Torben, geh da ran.
Ja, klingelt. Kann ich das mal einmal zeigen? Ne? Ich rufe ihn an. Torben, Jesko hier. Jo. Bevor du was Falsches sagst, wir sind im Aufe Süd-Podcast. Herzlich willkommen. Pass auf.
Was sind wir?
Ich bin gerade live im Podcast, beziehungsweise aufgezeichnet im Podcast, bevor du was Falsches sagst. Aber wir haben gerade über das Team 2006 diskutiert und ich habe aus der Hose geschossen, dass du mal im Team 2006 gespielt hast. Stimmt das?
Das ist leider nicht korrekt. Das kam nach mir. Ich war in der A2-Nationalmannschaft.
Okay, dann war es da noch die A2-Nationalmannschaft.
A2-Nationalmannschaft.
Die wurde zuerst eingeführt und danach kam Team 2006, oder dieses andere zweite Team, das danach aufgestellt worden ist. Aber ich war in der A2-Nationalmannschaft damals.
Alles klar.
Wer war Trainer A2? Wer war Trainer?
Wer war Trainer, fragt Patrick gerade.
Horst Rubisch war mein Trainer.
Horst Rubisch. Geil.
Junge. Alles schön. Klar.
Grüße an Torben.
Torben, mega. Ich danke dir ganz recht herzlich.
Ich darf
ja, bis dann. Ciao. Grüße. Ciao.
Stark.
Hast du ihn gehört?
Ja, ich habe ihn gehört. Ja, wunderbar.
Ja, dann ist das auch auf der Aufnahme drauf. Wunderbar. So, interaktiver geht's nimmer als
mein Gott,
hier.
Wir sind
der Kollege Torben Hoffmann hört ihr natürlich auch im Sky Sport Podcast und zwar bei Mirsan 4, unserem Bayern-Podcast.
Richtig.
Wenn ihr mögt.
Ja, könnt ihr mal bei der Konkurrenz, nicht medial, sondern bei den Bayern reinhören vom 18.10., was da bei denen los ist. Die Jungs sind da auch immer sehr gut dabei. Wie sind wir jetzt eigentlich darauf abgedriftet? Habe ich einfach angefangen
zu erzählen. Aber das ist das Schöne. Ne? Ja, das ist das Schöne. Aber jetzt müssen wir ein bisschen zum Ende kommen, weil ich glaube, mein Hund muss gleich pipi.
Ja, auf jeden Fall. Pascal Groß, vielleicht ein Trainer für die Zukunft, denkt mit, bla bla bla, so kam er drauf. Aber genau, einmal kurz im Schnelldurchlauf, weil es eine Fanfrage war, Jesko.
Ja.
Die Verträge der Spieler, die auslaufen. Groß haben wir uns eben angeguckt. Einmal schnell Brandt, Can, Süle. Gut, darüber hinaus gibt es auch Meier und Salih Özcan. Bei Salih Özcan ist klar, dass die Zeichen dann auf Abschied stehen.
Ja.
Was würdest du mit den anderen dreien machen? Also bei allen dreien können wir zumindest erstmal sagen, es gibt jetzt gerade keine Gespräche, weder bei einem Can, der ja noch länger verletzt sein kann, Fragezeichen. Da weiß man echt nicht, wohin das geht, die Schambeinentzündung. Süle spielt jetzt gerade wieder, natürlich aber Topverdiener, verdient zu viel, zu wenig Leistung dafür gebracht, oft verletzt gewesen. Und bei
Brand würde ich verlängern,
um es kurz zu machen. Brand, genau.
Brand würde ich verlängern.
Ja. Aber um ein Jahr dann?
Nö.
Oder um zwei?
Aber ein Jahr würde für mich keinen Sinn machen. Also jetzt zu sagen, wir machen bis 27, dann hast du ja die gleiche Baustelle wieder. Ich würde ihn verlängern. Ob er es möchte, weiß ich nicht. Aber du weißt ja, du kennst ja meine Einstellung zu Julian Brandt. Insofern.
Da stelle ich jetzt einen Raum. Reichen drei, vier gute Spiele wieder, um zu verlängern? Oder muss er das jetzt erstmal bis zum Winter kontinuierlich? Weil bis zum Winter wird ja nichts passieren. Man wird sich dann im Winter hinsetzen.
Ja. Natürlich. Bis zum Winter, da kannst du dich ja hinsetzen und entscheiden. Mhm. Also das
ja, bei den anderen beiden?
Da bin ich ganz gespannt. Ja, Emre Can finde ich total schwierig zu bewerten. Einer, der sich auch 100% mit dem Club, mit der Mannschaft identifiziert, auch viel getan hat. Da müsste man, glaube ich, ein bisschen übers Geld sprechen. Also zu den aktuellen Konditionen würde ich das nicht machen. Wenn du dich da einigen kannst, würde ich das machen. Niklas Süle würde ich persönlich nicht verlängern. Das war für mich insgesamt ein Missverständnis zwischen beiden. So richtig gefunkt hat das nie. Dafür verdient er viel zu viel Geld. Und da würde ich dann eher schauen, dass ich einen Filippo Mane weiter aufbaue und dann nicht durch einen so Großverdiener, der zu wenig spielt, einen Platz im Kader wegnehme.
Da gehe ich mit. Bei Emre Can finde ich auch, muss man gucken, wohin die Richtung geht. Er ist ein guter Kapitän, er opfert sich auf. Tatsächlich, wenn es aber jetzt schon anfängt, das hat er immer ein bisschen öfter gehabt, ne, mit den Verletzungen, stelle ich da auch mal ein großes Fragezeichen dran. Bei Julian Brandt weiß ich, was du damit meinst. Muss doch erstmal ein Spieler von der Qualität, von dem Format finden. Er muss jetzt aber auch die nächsten Monate ganz klar zeigen, dass er um diesen Vertrag kämpft und diesen Vertrag auch haben will und nicht einfach nur geschenkt haben möchte. Wenn er die Leistung dann bis Januar, bis Februar rein bestätigt, dann kann das definitiv ein Kandidat sein. Ich finde aber trotzdem, Jesko, bei den drei genannten liegen wir bei allen zusammengerechnet bei einem Vertrags- oder bei einem Gehaltsvolumen von über 10 Millionen Euro. Ja, über 30 Millionen Euro, sorry. Also, ne?
Ich wollte sagen.
8 Millionen Euro insgesamt. Ungefähr bei Brandt und bei Can. Ja. Bei Süle liegen wir sogar bei 13, 14, was ein absoluter Wahnsinn ist. Also das ist schon auch eine Chance, einen klaren Cut zu machen, sich vielleicht von Spielern zu trennen und wirklich einen richtigen Neuanfang, also Neuanfang, ne? aber zumindest einmal auf den Reset-Knopf zu drücken und bei drei Spielern vielleicht vielleicht etwas auszuprobieren und wieder neues, frisches Blut reinzuholen.
Ja.
Wird spannend. Wie gesagt, mit allen dreien wurde das noch nicht konkret gesprochen. Da hat man sich darauf verständigt, dass man da im Winter erst mit Gesprächen anfängt. Bin gespannt, in welche Richtung die gehen. Brandt für mich da aber auch der erste Kandidat. Übrigens scheiden sich die Geister dran, ne? Also auch, ich sende uns immer ganz viele Fragen und auch Kommentare. Finde ich gut, auch übrigens bei Spotify selbst, da lese ich immer mal quer. Ganz viele, die sagen, jetzt hört mir auf mit dem Brandt, nur weil er drei gute Spiele macht, feiert ihr den schon wieder ab. Hier kommt schon wieder der Musiala-Wirtz-Vergleich. Ganz viele, die sagen, ja, Brandt, Weltklasse, geil. Also das ist schon auch einer,
der
polarisiert.
Ne? Ja, ja. So, 22 Scorerpunkte übrigens in der vergangenen Saison gesammelt. Werbe ich mal nur so in den Raum. Das ist auch nicht so schlecht.
Ich bin der Gerassi-Vertreter hier, du bist der Brand-Vertreter, ich merke es schon. Komm, lass uns weitermachen.
Da müssen wir ein bisschen weitermachen. Genau, ja. Komm. Ja. Wir haben Riasson noch auf dem Zettel. Und zwar geht es da mal nicht um Vertrag, sondern darum, dass er gesagt hat, ich interessiere mich nicht für zweite Plätze. Die Medaille der Champions League
vom zweiten
Platz liegt irgendwo bei meinen Eltern im Keller. Das interessiert mich nicht. Mhm. Finde ich geile Aussage. Haben wir auch schon einmal lang und breit diskutiert, auch als Maxi Bayer sich hingestellt hat und gesagt, ich möchte gerne Deutscher Meister werden. Nicht wir werden Deutscher Meister, sondern ich möchte gerne Deutscher Meister werden. Für mich ist das eine Profi-Einstellung. Das ist, deshalb spiele ich da mit. Ja, ich spiele da nicht damit, um irgendwie Vierter zu werden. Ich spiele mit, um das Ding zu gewinnen. Was dann am Ende rauskommt, aber ne, wir wiederholen uns ein bisschen.
Ja, das ist das neue Selbstbewusstsein, Jesko, das in der Mannschaft gerade entsteht, auch unter Niko Kovac. Das ist nicht einfach nur dahingesagt, sondern das sind wirklich ganz viele und die Mehrheit der Spieler, auch ein Adeyemi, auch ein Waldemar Anton, Serhou Guirassy sowieso, ein Gregor Kobel, die sich alle auf die Fahne geschrieben haben, wir wollen angreifen, wir wollen Deutscher Meister werden. Und das ist so ein Schwur, der in der Mannschaft entstanden ist und gerade entsteht und weitergeht. Und deshalb, habe ich es anfangs betont, wird dieser Oktober ganz entscheidend für den BVB, ganz richtungsweisend. Der Klassiker gegen die Bayern, da entscheidet sich, in welche Richtung die weiteren Wochen gehen werden. Das Spiel in Frankfurt, DFB-Pokal, ein richtig knackiges Ding. Und dann die Champions-League-Spiele Kopenhagen und Manchester City. Dann weißt du, wo du stehst. Ich finde es gut, ich finde es erfrischend, dass diese Aussagen so getätigt werden. Ja, das will man, glaube ich, von so Spielern hören.
Großer Fan davon.
Die Bayern, ob ein Müller, ob ein Goretzka, ob ein, die tätigen so Aussagen ständig und werden dafür abgefeiert, dass sie dieses Mir-San-Mir-Verständnis haben.
Genau.
Da muss der BVB auch hinkommen. Trotzdem auch klar, du brauchst irgendwann, am besten in dem Sommer schon, einen Titel, ob es der DFB-Pokal ist oder ob es die Meisterschaft ist, um damit dieser Knoten mal platzt und damit du dieses Selbstverständnis halt auch die nächsten Jahre hinweg reintragen kannst. Also, finde ich auf jeden Fall sehr positiv.
Ja.
Lass uns das einmal noch kurz machen, das Thema Jasko. Ich fand's interessant. Nach langer Zeit hat Sven Mislint hat sich geöffnet bei den Kollegen im Kicker. Ein sehr ausführliches Interview gegeben bei Thomas Hennecke und Matthias Dersch, das sehr selbstreflektierend war, das natürlich auch, wie Sven Mislint hat, ist, auch mit sehr klarer Meinung war. Hat er schon auch gesagt zu den Querelen mit Sebastian Kehl. Er glaubt, dass man das auch gemeinsam hätte rocken können, wenn vielleicht auch klare Kompetenzen verteilt worden wären, wenn klare Dinge abgesteckt worden wären.
Aber da grätsche ich schon rein. Ich habe es auch gelesen und da habe ich schon gedacht, ja Leute, das ist doch basic von so etwas. Das ist doch das Erste, was ich mache. Wenn ich jemanden ins Boot hole, dann setzen wir uns zusammen, wir stecken Kompetenzen ab. Und er hat ja auch durch die Blume gesagt, dass der ein oder andere in den Kompetenzbereich des anderen eingegriffen hat. Und ich tippe mal, das war eher bei Kehl als Kehl bei ihm. Ist das Erste, was ich mache. Und dann setze ich mich dahin. Hat nicht funktioniert. Ja, wir hätten vielleicht mehr reden sollen.
Ja, er hat Gespräche geführt, unter anderem Jan Kuba Minté beispielsweise, der dann nach Brighton gegangen ist. Da hat er ganz klar auch Gespräche geführt, natürlich auch mit der Spielerseite gesagt, das könntest du bei uns verdienen. Das ist natürlich irgendwo eine Kompetenzüberschreitung, wenn man das so will. Aber auf der anderen Seite, und das hat er ja auch betont, es ist eigentlich jedem Verein Usus. Der Chefscout macht die ersten Gespräche, der Kaderplaner macht die ersten Gespräche, geht in die Tiefe rein. Nur wenn du von Anfang an natürlich so dieses, das Zwischenmenschliche nicht passt zwischen zwei so wichtigen Figuren, dann wird sowas natürlich auf die Goldwaage gelegt. Und deswegen sage ich, es hat von Anfang an, ist das zum Scheitern verurteilt gewesen, weil Sebastian Kehl und Sven Mislint hat gemeinsam nicht an einem Strang gezogen haben. Es ist schade, weil ich von beiden viel halte, weil ich auch der Meinung bin und davon überzeugt bin, dass Sven Mislint hat ein richtig guter ist, dass er ein gutes Auge hat. Das hat man jetzt auch gesehen. Mit Anton, mit Groß, mit Svensson, den hat er aus dem Hut gezaubert. Dass er da in der kurzen Zeit auch vieles richtig gemacht hat. Ja. Ich fand es ein spannendes Interview und vor allen Dingen fand ich spannend, als Ousmane Dembélé zum Ballon d'Or gekürt wurde, hat er, glaube ich, in seiner Insta-Story 4 oder 5 Posts gehabt, jetzt gar nicht so wahnsinnig viele. Und einer davon war tatsächlich Ousmane Dembélé, links im Arm hat er Sven Mislint, hat seinen Entdecker von damals, das zeigt natürlich auch auf Einladung von Ousmane Dembélé, ohne zu wissen, werde ich Erster, werde ich Zweiter, da an Sven Mislint hat zu denken, ist glaube ich auch eine Geschichte, die ihn am Ende stolz macht, zu Recht wahrscheinlich auch, weil das auch einer war und das sagt er auch in dem Interview, der immer an Ousmane Dembélé geglaubt hat, der ihn als perfekten und kompletten Spieler sieht, vor allen Dingen als einwandfreien Charakter und das zeigt zumindest, dass er einer ist, der nach wie vor auch Kontakt zu Spielern hält, die er in der Vergangenheit auch vielleicht irgendwo geholt hat.
Das mit dem Charakter sieht der Vermieter von Ousmane Dembélé in Dortmund nicht ganz
bisschen so. Anders.
Ja, sieht er ein bisschen richtig. Anders.
Ja, aber haben wir ja letztens besprochen, da war das noch ein junger Kerl, hat sich auch gewandelt. Aber
Aber trotzdem, dieses Mislintat-Comeback beim BVB kommt mir im Nachhinein echt vor wie so ein soziales Experiment. Einfach reingeschmissen und mal gucken, ob es funktioniert.
Also bisschen wie Big Brother oder Dschungelcamp, sagst du.
Ja, wenn ich das jetzt hinterher auch lese, wir haben uns nicht ordentlich abgesprochen. Was habt ihr denn dann gemacht? Mhm. Ja, also jeder vor sich hingeprutscht und dann mal gucken, was rauskommt.
Mhm. Also ich glaube, du warst aber da auch in der Phase, Jesko, jetzt mal rückblickend. Aki Watzke hat sich damals ja dafür entschieden, hat dann ganz klar gesagt, das ist jetzt die Aufgabe von Lars Ricken, dafür zu sorgen, dass das mit dem, hat er damals auch gesagt, es kann funktionieren, es kann auch nicht funktionieren, deswegen hast du schon recht mit einem sozialen Experiment. Es war natürlich auch in der Phase, das sagt ja auch Sven Mislint hat, Lars Ricken hat 10 Mitarbeiter in der Zeit entlassen, unter anderem auch Sven Mislint hat mit, das war in der Phase, wo der sportliche Erfolg ausgeblieben ist, wo natürlich so Themen zu einem Brandbeschleuniger werden, wo das natürlich alles dann auch viel größer gemacht wird, wenn du wahrscheinlich den sportlichen Erfolg gehabt hättest und wenn du von Anfang an klare Strukturen gehabt hättest, Lars Ricken länger im Amt gewesen wäre.
Ja, wenn du klare Strukturen gehabt hättest.
Genau, die hattest du ja zu dem Zeitpunkt nicht.
Ja, nee, genau. Eben. Ja, aber genau. Die kannst du doch schaffen, wenn ich so jemanden hole. Das ist doch dann die erste Aufgabe, die ich mache. Wenn ich einen Mitarbeiter wie Sven Mislintat hole, gerade mit seiner Historie, dann setze ich mich doch am besten schon vorher mit allen Beteiligten hin, sage so, wir holen jetzt den Mist in Tat, wir werden das so und so aufteilen.
100%
bin ich bei dir.
Also das ist geil. Ja. Mein Sohn schläft nebenan und ich hoffe, dass er ruhig bleibt. Und dein Hund will eigentlich jeden Moment raus. Also wir nehmen hier Podcast unter Extrembedingungen
auf. Aber wirklich. Ja. Komm, wir ziehen jetzt durch. Also Mist in Tat haben wir alles zu gesagt. Mich hat noch eine Fanfrage erreicht, weil ich habe die Aufstellung vom Wochenende, die Printaufstellung aus dem Stadion gepostet. Und da hat mich jemand gefragt, warum steht Rami eigentlich mit Ida drauf und nicht mit Y wie sonst überall? Das hat also tatsächlich was auch mit der arabischen Schreibweise zu tun. Ich gehe noch mal tiefer in die Recherche. Es ist kein Fehler. Es ist aber tatsächlich so, dass er sonst immer mit Y geschrieben wird. In der arabischen Schreibweise, wenn man die dann wiederum in lateinische Buchstaben übersetzen würde, wäre es dann ein I und kein Y. Im Pass steht es aber mit Y. Also es ist kompliziert, es ist aber kein Fehler und auch kein Versagen auf irgendeiner Stelle. Es ist einfach nur eine unterschiedliche Schreibweise, was auch durch verschiedene Schriftsprachen bedingt ist.
So, haben wir dann das auch geklärt. Es ist deutlich einfacher, Jesko von Eichmann oder Patrick Berger zu heißen. Wobei es ja einen gewissen Patrick Berger gab, der nur mit K geschrieben wurde.
Wobei Jesko von Eichmann war, ich habe ja mal in Südamerika gelebt, da war dieses von auch eher, also ist das mein zweiter Vorname? Ist das Teil meines Nachnamens? Ist das ein Nachname?
Wie machst du das im Pass eigentlich, wenn du irgendwo hinreist, gibst du dann
von Eichmann.
Und dann Jesko, von klein oder fängst du
das schreibst das von dann groß?
Das von ist klein, genau. Okay. Gab es da mal irgendwo Probleme? Dokumentemäßig? Das war irgendeiner?
Nee, nur meine Krankenkasse kann das nicht. Da steht zwar auf der Karte steht zwar Jesko von Eichmann, aber im System heiße ich Jesko Eichmann. Da gibt's dieses von nicht und das sorgt auch regelmäßig bei Ärzten für Verwirrung.
Also dann haben wir eigentlich schon mal aufgelöst, warum du diesen adligen Titel hast, wenn du, sonst wäre das was für die nächste Folge.
Ja,
haben
das
wir
schon mal drüber gesprochen.
Ja, nächste Folge. Ja, sehr gut. Schöner Cliffhanger.
Ist jetzt auch keine so, es ist, aber es ist schon ein bisschen, habe ich schon was zu erzählen. Ein Schloss ist aber nicht mehr vorhanden, falls die Fragen kommen.
Geil.
Geld und Schloss nicht vorhanden.
Ja.
Schlechte Bedingungen aufklären.
Ja. Naja.
Wir schauen. So, ich glaube, dann haben wir es alles.
Ja. Oder? Sehr gut.
Sind wir da schon wieder bei 50 Minuten? Auf Bayern gucken wir. Ich bin nächste Woche im Urlaub. Wir podcasten trotzdem. Haben wir
beschlossen. Sicher. Wir podcasten trotzdem.
Ich nehme das Mikro mit. Mein bester Freund, mit dem ich in Urlaub fahre, der weiß das noch nicht. Aber da muss er durch. Aber das kriegen wir auch. Ja. Aber vor dem Klassiker, da müssen wir ein bisschen podcasten.
Das machen wir.
Jesko.
In dem Sinne.
Alles klar. Gut, Patrick.
Ciao, ciao. Kommt gut durch die Woche.
Bis dann. Ciao.
Auf für Süd. Der BVB-Podcast von